Ich hatte ein Video darüber veröffentlicht, wie politischer Aktivismus eine Art Droge ist, also wenn Leute da sehr, sehr abhängig davon werden und damit die Leere in ihrem Leben füllen möchten. Ja, es soll sie beleben, es sollen sie beruhigen. Ja, das heißt, dass damit rettet man sich dann irgendwie durch seinen Tag. Und für einige Aktivisten, ob jetzt Klimaaktivisten oder was auch immer, für einige wäre das ganz, ganz schlimm, wenn sie die Realität konfrontieren würden. Also wenn sie mal aufhören würden, sich zuzudröhnen mit ihrem politischen Aktivisten-Content, wenn sie aufhören würden, sich daran zu beteiligen. Wenn sie also diese Beruhigungs- oder diese Belebungsdroge halt nicht mehr konsumieren würden. Ja? Das heißt, sie müssten dann halt klarkommen mit der Realität, dass halt alle wesentlichen politischen Movements unter Kontrolle sind und dass das halt alles aufgekauft ist, dass das alles im Establishment gehört. Und dass es halt keine große, tolle, gute Bewegung gibt, der man sich da einfach nur anschließen kann. Das heißt, wenn du irgendwas möchtest, was wirklich Hand und Fuß hat, dann müsstest du das selber schaffen und geeignete andere Leute finden und das ist halt saumäßig mühselig und davor haben die Leute Angst. Und ich hatte dann auch Jordan Peterson erwähnt in dem Zusammenhang, der jetzt ein großes Comeback erlebt als Influencer, also als Aktivist. Das heißt, er möchte die Leute weiter zuschwallen und er möchte, dass die Leute sich auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Er äußerte sich zum Ukraine-Konflikt. Und dann meinte jemand in den Kommentaren, hier ist ein Video, ein aktuelles Video von Jordan Peterson, soll sich jeder selber ein Bild machen und so weiter, ganz, ganz intellektuell. So, dann habe ich mir mal dieses Video angeschaut, mir ein eigenes Bild davon gemacht und wir erkennen ganz klar, dass also die US Republicans und halt gewisse Milliardäre und so weiter, dass die halt versuchen, das Thema Ukraine-Konflikt in dieses übliche Links-Rechts-Denkmuster zu pressen. Man versucht also, die Zielklientel dazu zu kriegen, dass sie sich weiter streiten mit linken Amerikanern. Obwohl dieser Imperialismus von den Russen oder generell von den Supermächten und auch deren seltsames Verhältnis zueinander, obwohl das eigentlich mit klassischen Ideologien nichts mehr zu tun hat. Imperialismus ist Imperialismus, egal wie das halt eben dann angemalt ist. Ja, aber das ist halt immer das absolute Standard-Vorgehensweise hier in dem amerikanischen System und das wird ja meistens immer kopiert von den Deutschen, wie wir es auch jetzt sehen. Also jemand empfiehlt mir hier ein Jordan Peterson-Video und alle möglichen Influencer versuchen halt Peterson nachzuahmen. Das ist immer die Standard-Vorgehensweise, jedes Thema einordnen in den Links-gegen-Rechts-Kampf und die Leute sollen dann Aktivismus machen, aber sie machen dann hauptsächlich Aktivismus gegeneinander. Das heißt, für jeden Aktivist gibt es einen Gegenaktivist und für jeden Blender wie Jordan Peterson bei den Konservativen gibt es halt irgendeinen linken Blender, der dann auch für einen großen Konzern arbeitet und große Gönner hat. Ja, und die dann auch einfach nur politische Werbung machen für halt die jeweilige Partei. Und so funktioniert halt eben dann unsere Demokratie, dass einfach dann die Leute konstant hier in diesen Streit miteinander verwickelt werden. Also insbesondere auch, wenn es jetzt halt um dramatische Ereignisse geht, wie den Ukraine-Krieg, der halt sehr schnell eskalieren kann. Und Jordan Peterson, wie auch andere, bauen ja jetzt halt eben dann schon vor, wenn das eskaliert, dann ist das auch die Schuld von den Linken und so. Und man hätte hier halt das konservative christliche Russland nicht provozieren dürfen, sondern man hätte das irgendwie da mit offenen Armen hier anfingern und abknutschen sollen, mit dem unter die Bettdecke springen sollen, dann wäre alles toll gewesen. Und wir hatten ja vor dem Beginn des Ukraine-Überfalls durch die Russen, hatten wir schon gesehen, dass halt die Republicans da zwiegespalten waren. Also die ganz hohen Republicans, die wirklich Bedeutung haben, die halt dann nicht so in der Öffentlichkeit so laut poltern, diese wirklich bedeutenderen Republicans, die hocken in Verteidigungsausschüssen, die haben halt wichtige Funktionen im Zusammenhang mit dem Pentagon, den Geheimdiensten und die kämpfen halt natürlich dann wie die Blöden gegen die Russen und die Chinesen. Sind natürlich auch nicht vollständig eingeweiht, die wissen halt über ihren Tellerrand jetzt auch nicht unbedingt, was läuft, weil sie halt nonstop beschäftigt sind. Diese ranghohen Republicans, die haben dann eben immer wieder zu den anderen Republicans gesagt, haltet endlich mal eure Fresse in Bezug auf die Ukraine. Also auch Fox News, ich glaube es war Tucker Carlson und so, glaube ich war das, also Leute, die halt eben dann gemeint hatten, was kümmert uns die Ukraine? Lassen wir das doch den Russen irgendwie. was schert's uns? Wir kümmern uns jetzt um andere Themen, weil irgendwie nützt uns das jetzt politisch nichts und so. Und wir wollen nicht, dass das Thema den Democrats irgendwie nützt. Ja, und die richtig hohen Republicans haben gemeint, hey, hier geht's um halt die Sicherheit und da, was schwallt ihr da für einen Unfug, ja? Und jetzt nach mehreren Monaten Ukraine-Krieg, jetzt sehen wir also eine größere Kampagne auch von Seiten einiger Republicans. Eine größere Kampagne, die halt wieder so klingt. Ja, was schert uns die Ukraine? Das ist, lassen wir doch den Russen die Ukraine. Die Russen sind doch jetzt so schön christlich-konservativ geworden und wir brauchen doch die Russen halt hier, um den Sozialismus, um die Linken weltweit zurückzudrängen. Ja, und der Ukraine-Krieg, der sei ja eh bald vorbei und Putin sei ja in ein paar Jahren eh weg. Und nach Putin haben wir dann andere Staatschefs da drüben. Und mit denen kann man ganz toll arbeiten und dann befingern wir uns gegenseitig politisch und dann ist alles schön christlich-konservativ. Ja, es ist eine Kampagne und Jordan Peterson beteiligt sich dann so an dieser Kampagne. Das ist alles nur Establishment, das ist alles halt die Republican Mafia, ob es dem Typen klar ist oder nicht. Und das Publikum frisst es, weil das Publikum frisst einfach alles. Ja, die Leute sind so ungebildet, die Leute sind teilweise einfach bindungsgestört, das heißt, sie brauchen halt hier so einen Ersatz-Daddy, so einen Jordan Peterson, so einen absoluten Faker und Blender, der sich dann so eine Designer-Uhr halt da hinsetzt vor die Kamera mit diesem bierernsten Gesicht und so einer dramatischen Stimme halt einfach nur das erzählt, was diese ekligen Thinktanks ihm da vorgegeben hatten. Er hatte ja einen ziemlichen Absturz erlebt mit seiner Benzodiazepin-Abhängigkeit und jetzt will er sein Comeback. Sein neuer Vertrag ist mit der Plattform Daily Wire, die finanziert wurde von den Ölmilliardären Dan und Ferris Wilkes, die auch den ekligsten aller Republicans bezahlen. Ted Cruz, also selbst einige hartgesottene Republicans, die wirklich eklige Politiker gewohnt sind, selbst die sagen, okay, Ted Cruz ist uns zu krass. Ja, und auch der Kollege dabei, Daily Wire, dieser Ben Shapiro macht ja auch viel Werbung für Ted Cruz und ich glaube auch Crowder, wie ist der, also die Sendung Louder with Crowder, der macht irgendwie auch Werbung für Cruz und so. Ja, und vielleicht switchen die dann alle zu Ron DeSantis und der Verschwörungsinfluencer Alex Jones wechselt dann vielleicht auch über und hat ja schon gesagt, Ron DeSantis ist unser neuer Anführer. Ja, klassische Verschwörungsideologen feiern jetzt die Republican Party und Ron DeSantis. Na dann, aber wehe, ich beschwere mich darüber, dann wären diese ganzen bindungsgestörten Truther alle wütend auf mich. Und beschweren sich, hey, warum versaust du uns die Stimmung und das ist unser Hoffnungsporno und ich meine, ich hatte ja vor kurzem eine 100.000 Wörter lange Studie veröffentlicht zu dem nachrichtendienstlichen Einfluss auf 200 Jahre an Verschwörungsmedien. Also das gehört halt auch dem Establishment, ne? Und wir sehen dann eine Überschneidung jetzt halt zwischen dem generellen konservativen Spektrum und dem verschwörungsideologischen Spektrum. Genauso unter Kontrolle wie jetzt Links und Klimaaktivismus und so dieser Think Tank aufgekaufte Libertarismus und so, es ist alles unter Kontrolle. Und es wird halt immer nicht gerne gesehen, wenn dann halt ich irgendwie diesen Hoffnungsporno da sabotiere. Die Russen mischen ihrerseits halt auch sehr kräftig mit, also vor allem seit 2008. Ja. Vorher spielten die Russen lange Zeit gar keine Rolle, jetzt bei den Republicans und auch bei den typischen Verschwörungsaktivisten und so, das tauchte da gar nicht mehr wirklich auf. Ja. Und ab 2008 ging es dann richtig los. Immer mehr Republicans assoziierten sich dann mit den Russen, immer mehr Verschwörungstruther assoziierten sich mit den Russen und so. Die haben da eben dann auch Geld reingesteckt. Und weil es halt eben dann ja irgendwie groß wirkte und organisiert und halt so einen Eindruck erweckte, da ist jetzt eine schöne Rebellion im Gange gegen Links und so. Natürlich liefen die Lemminge da schön hinterher. Also anstatt dass Peterson oder sein Kollege Ben Shapiro oder Joe Rogan, anstatt dass die ihre Aufmerksamkeit dazu verwenden, das Zwei-Parteien-Kartell zu untergraben und unabhängige neue politische Kräfte zu etablieren, bekommen wir nur mehr heiße Luft, also eine Dauerwerbesendung für die Republican Mafia. Aktuell versucht Peterson, den Ukraine-Krieg zu erklären mit der Hilfe von, Zitat, Experten über Außenpolitik. Ja, und du könntest eigentlich genauso gut einen Schauspieler für $25 die Stunde vor die Kamera setzen, der ernst reinschauen kann. Hättest du das Gleiche, ja? Musst du bloß seinen Text ablesen vom Teleprompter, zack, zack, fertig. Brauchst du keinen Jordan Peterson im Anzug und mit teurer Uhr. Er stellt Er stellt zumindest von Beginn an klar, dass er Putin und die aktuelle Führung der russisch-orthodoxen Kirche verurteilt für den Krieg. Das ist so sein kurzer, kleiner Disclaimer. Das heißt, er kann dann halt immer drauf pochen, ja, er sei ja kein totaler Stiefellecker. Aber indem er die Schuld auf zwei oder ein paar weitere Männer abwälzt, ja, Putin und den Patriarchen, schürt er die irrationale Hoffnung beim Publikum, dass Putin und der aktuelle orthodoxe Patriarch in näherer Zukunft abgesägt werden oder ersetzt werden und dass wir es dann endlich mit einem christlich-konservativen Reich zu tun hätten, mit einem tollen Partner. Ja, wir wälzen das einfach mal, den Krieg und so, wir wälzen das auf Putin ab und dann ist es mit ihm gegessen und dann kommt der Neustart und ne. Und für diesen irrationalen, konservativen Hoffnungsporno hängt das Publikum ja an Petersens Lippen. In Wirklichkeit ist das gesamte russische System verrottet und psychopathisch. Und die tatsächliche KGB-Führungsstruktur in Russland ist geheim. Und Putin kann natürlich strategisch beseitigt werden, um einen Neuanfang vorzutäuschen. Jahrelang hatten westliche Konservative irrationale Hoffnungen in Bezug auf Putin geschürt. Nach der beispiellosen Enttäuschung durch den Ukraine-Krieg kommen dieselben Schwafler und Blender aber wieder aus den Löchern gekrochen und versuchen es erneut mit dem Schüren von Hoffnung auf große Dinge in der Post-Putin-Ära. Also das ist schon mal das Krasseste, was man hier gesehen hat an Verkäuferdreistigkeit, weil es wird ja halt einfach eine Agenda verkauft. Ja, das heißt, stellen Sie sich vor, Ihnen wird das schlechteste Auto aller Zeiten verkauft, ja, und das Ding war so schlecht designt, konstruiert und zusammengebaut, dass Familienangehörige von ihnen damit verunglückt sind, tödlich. Aber dann kommt derselbe Autohändler und sagt ihnen, hey, wir haben das jetzt nachgebessert. Dieselben Leute, die das vermasselt hatten, haben jetzt das Auto nachgebessert und jetzt wird es sicherlich das beste Auto aller Zeiten sein. Hocken Sie sich wieder in das Auto rein und lassen Sie Ihre Angehörigen damit fahren. Das wird sicher ganz toll. So krank ist das. So blöd ist das. Aber die Leute setzen sich da rein. Peterson, der noch nie einen einzigen originellen Gedanken hatte, bezieht sich auf Frederick Kagan, der ihm von seinen konservativen Kontakten empfohlen wurde. Kagan hat einen Abschluss von der Yale University, also der übelste Einrichtung des angloamerikanischen Empires, totale Mafia, und ist verheiratet mit einer Dame bei einem Think Tank, der von Rüstungsunternehmen Dyncore, Raytheon und so weiter bezahlt wird. Ja, erinnern wir uns daran, wie halt unter anderem mit Republicans 20.000 Milliarden verprasst wurden, ja, fürs Militär und für die Kriege speziell in Afghanistan und Irak. Vieles davon ist einfach versickert, vieles davon landete halt bei diesen Rüstungsunternehmen, die dann auch für alles Mögliche dann zu viel verlangt hatten. Auch jetzt halt dann hier Logistikfirmen und so. Halliburton, also das war eine gigantische Korruption sondergleichen. Letzten Endes konnten die Taliban in 0,nichts dann das Land wieder erobern. Selbstverständlich wird das alles den Democrats angehängt und die Linken seien schuld und so. Nö, das waren auch Republicans, die das halt jahrelang so gemacht hatten. Dann die ganze Uranmunition, die verschossen wurde, die ganzen Toten, allein die Angriffskriege, die da stattfanden, die man halt entschuldigt hat als Hilfsaktionen, humanitäre Aktionen. Die ganzen Toten da drüben, die Folgeschäden, verhinderte Geburten, erhöhte Kindersterblichkeit, ja. Das ist alles, sind alles auch die Republicans, für die ja hier Peterson Werbung macht, für die halt diese Thinktank-Leute Werbung machen, wo sie sich alle bezahlen lassen, ganze Republican-Mafia oder diese Plattform hier Daily Wire. Kagans Bruder ist verheiratet mit Victoria Nuland, sollte ein Begriff sein. Kagans Vater war Professor an Yale, vielleicht Mitglied von Skull and Bones, und im Hudson-Institut, einer der übelsten Thinktanks Amerika. Im Endeffekt bekommt man also nur die Talking Points der US-Oberschicht serviert. Alles schön simpel gehalten. Peterson zitiert Kagans völlig banale Sichtweise, dass Putin ein Autokrat sei und der Krieg Teil einer imperialistischen Ausdehnung. Genauso gut hätte er sagen können, der Himmel sei blau. Peterson spricht dann über die Ergüsse von Dr. John Mearsheimer, ein Mitglied des Council on Foreign Relations, ehemaliger Luftwaffe-Offizier und Mitglied des Brookings Think Tanks. Mearsheimer hat auch nicht einen einzigen originellen Gedanken anzubieten, sondern salbadert darüber, dass die NATO zu viel gewagt hätte mit der anvisierten Aufnahme der Ukraine. Aha. 1997 erklärten sich doch die Russen einverstanden damit, dass osteuropäische Nationen selber wählen dürfen, welchen Verteidigungsbündnissen sie beitreten wollen, unter der Bedingung, dass keine signifikanten Streitkräfte dort entstehen. Ja, hat sich dann mehr oder minder an diese Abmachung gehalten. Die Ukraine war total schwach. Und wir haben das ja gesehen, ich habe das ja auch zitiert, auch in meinem neuen Buch, dass halt einfach die Berechnungen der Amerikaner ziemlich eindeutig waren. Das heißt, richtig was zu verteidigen da in Osteuropa für die NATO, das ist viel zu teuer. Das ist ein Geldgrab, wozu? Ja? Also lieber nimmt man so fake-mäßig irgendwelche Länder in die NATO auf. Das war ja in Osteuropa, das war ja eigentlich nur so ein Feigenblättchen, damit halt die Westeuropäer mitmachen bei der Sanierung, der finanziellen Sanierung von Polen und solchen Ländern. Da wurden ja exorbitante Milliardensummen reingesteckt, ja, um Polen und solche Länder zu sanieren. Und jetzt wollen die Russen diese Länder zurückhaben, nachdem wir sie saniert haben. Das war eigentlich der Grund mehr oder minder für die NATO-Ostausdehnung. Das war eigentlich nur so ein Getue, ja, damit wir Westeuropäer halt die Sanierung bezahlen. Also, was wir da vorgesetzt bekommen in dem Video, ja, ich sollte es mir ja anschauen oder meine Gedanken dazu machen, was wir da vorgesetzt bekommen, bewegt sich alles auf dem Niveau von primitiven Artikeln und Kommentaren aus jeder x-beliebigen Zeitung. Peterson kommt Putin insofern entgegen, dass jener Gründe für Besorgnis gehabt hätte und dass es ja die Orangenrevolution gab. Ja, aber damit hatten ja auch Republicans zu tun. Nicht wahr, Mr. Peterson? Ja. Das sind ja alles militärische Angelegenheiten und Geheimdienstoperationen. Das ist nicht einfach nur die linke Weltverschwörung dahinter. Das kann man ja nicht einfach so abtun. Das wäre ja zutiefst unehrlich und unintellektuell. Nicht wahr? Außerdem ist das US-Establishment überhaupt nicht wirklich gespalten in zwei Blöcke, die sich gegenseitig wie aus dem Messer zu bekämpfen. Ich meine, diese Darstellung ist absolut lächerlich. Es ist auch vollkommen naheliegend, dass halt die Oberschicht in Amerika ein Zwei-Parteien-Kartell unterhält und halt die verschiedenen Bevölkerungsteile damit hier bei der Stange hält. Ist das zu schwer zu kapieren oder ist das zu teuer, um es zuzugeben? Ja, würde halt Mr. Peterson dann keine tollen, hochdotierten hier Anstellungsverhältnisse mehr bekommen, wenn er sich halt gegen die Republican Mafia stellt. Ist das intellektuell zu schwer zu verstehen für die Dullis, die Peterson hinterherlaufen? Blind? Also, wie zu erwarten, presst Peterson das Thema Ukraine-Krieg in das dümmliche Links-gegen-Rechts-Denkmuster. Hauptsache Republicans wählen, dann werde schon alles wieder irgendwie gut werden und der Sieg gegen die linke Weltverschwörung wäre greifbar. Diese Propaganda ist im Kern auf Achtklässler-Niveau, aber wenn Peterson einen Anzug mit Krawatte trägt, ein paar hochtrabende Begriffe verwendet und sich bezieht auf Akademiker, dann ist die Täuschung perfekt und das Publikum hält sich für gut informiert. Bei Minute 13 bringt Peterson den typischen Talking Point der Republicans, dass uns die Ukraine eigentlich wurscht sein sollte und die Russen das doch bräuchten, um sich sicher zu fühlen. Wo haben wir diesen Stuss schon mal gehört? Ach ja, die Kommunisten bei uns im Kalten Krieg haben genauso agiert. Genau das Gleiche erzählt. Ah, was sollen wir uns scheren um Polen und so. Moskau will sich doch sicher fühlen. Wir können doch nicht die Russen einkreisen. Ja, und hintenrum hat der Westen den Russen alles verkauft. Vor allem auch Republican Administrations haben den Russen alles verkauft. Oder unter den Administrations der Republicans. Aber wir sollen jetzt Republicans wählen. Wir sollen jetzt Ted Cruz wählen und Ron DeSantis. Und dann wird alles gut. Ganz toll. Ganz großes Kino, ne? Peterson lobt ein Revival der Kirche in Russland. Putin sei ein praktizierender Christ, was vollkommen unbewiesen ist, wobei man bei ihm, so Peterson, natürlich nicht von außen wirklich einschätzen kann, wie ernst es ihm damit ist. Peterson predigt also wieder Hoffnung in Bezug auf Russland nach der Putin-Ära. Selbst wenn Putin nicht mehr der erhoffte politische Messias ist, so sei Russland insgesamt doch eine große Hoffnung. Und so schön christlich. Das ist die Lüge, die das Publikum hören will. Die Lüge, die geklickt und geteilt und bezahlt wird, weil diese ganzen Feigendullis da draußen sich nicht mit der Realität auseinandersetzen wollen. Ja, die Realität, in der Russland ein weiteres Problem ist und die Republicans ein weiteres Problem sind. Ja, und nichts von diesem Aktivismus dich retten wird. Putin würde regelmäßig öffentlich gegen die westliche, also linke Degeneriertheit sprechen, heißt es von Peterson. Nun, Russland als Empire, ja, Russland als Empire ist ein kaputtes Rattenloch, in dem kaum jemand noch Kinder haben möchte. Und wo man nach altbewährter Mittelalterart wieder die religiöse Karte spielt, um der Bevölkerung eine beruhigende metaphysische Hoffnung aufzuschwatzen. Oh, du lebst zwar wie ein totaler Sklave und Leibeigener, aber nach deinem Tod, ja, da empfängt dich Jesus im Jenseits und umarmt dich. Da wirst du dann belohnt für deine Untertänig und Unterwürfigkeit während deines Lebens. Aha, ist das jetzt toll? Ist das jetzt traditionalistisch? Ist das jetzt irgendwie die erstrebenswerte Form der Versklavung? Ja? Und ich meine, mit politischen Ideologien ist es ja genauso wie mit Religionen, ja. Das heißt, die Leute sind auf alle anderen Ideologien atheistisch, nur nicht bei der eigenen. Das ist bei Politaktivisten genauso wie bei religiösen Leuten, Gläubigen. Das heißt, bei allen anderen Religionen oder Ideologien, da weiß man immer ganz genau, dass sie nichts taugen und dass es fake ist und die ganzen Probleme da drin. Ja, aber die eigene Community, die ist heilig. Peterson nennt den durchgeknallten Extremisten Alexander Dugin einen genuinen Philosophen. Also das ist der Begriff, den Jordan Peterson hier wählt für Alexander Dugin. Ein genuiner Philosoph. Dass Dugin eigentlich ein Okkultist ist und inzwischen schon ein russisches Bündnis mit den chinesischen Kommunisten bewirbt, das erzählt Peterson an dieser Stelle natürlich nicht, weil er es entweder nicht weiß oder weil die Realität ihm sein ganzes Gimmick hier zunichte machen würde in dem Video. Putin würde den westlichen Sozialismus fürchten, heißt es, was irgendwie aus Petersons staubigem Mund so klingt, als sei der Ukraine-Krieg eine präventive Maßnahme gewesen, um den Weltkommunismus zurückzudrängen. Das wird Peterson natürlich nicht unbedingt 100% explizit sagen, sondern es nur andeuten oder fragen, weil es eben ein dümmlich manipulatives Narrativ ist und im Prinzip an Hitlers antikommunistische Narrative für Invasionen erinnert. Das gewöhnliche rechte Publikum wird sich natürlich in den eigenen Köpfen triggern lassen, die jahrelang antrainierten Assoziationen auf den Ukraine-Krieg anzuwenden. Darauf folgt eine Tirade von Peterson über die Verkommenheit des Westens. Also er labert dann über eine potenzielle afroamerikanische oberste Richterin und natürlich die Sexthemen, über die ständig obsessiert wird. Was zum Teufel hat all das mit dem Thema Ukraine-Krieg zu tun? Vor dem Krieg gab es jahrelang viele Kontakte zwischen Funktionären und Businessleuten aus Russland und den USA. Viel Propaganda. Trump wollte immer mehr Russen-Business und als er Präsident wurde, fantasierten einige von einer konservativen Weltallianz zwischen Russen und Republicans. Der Krieg hat viele mühevolle Jahre an Propaganda und Aktivismus zunichte gemacht und wann immer dem rechten Spektrum die Realität nicht gefällt, wird sie einfach weggeleugnet. Nein, der Ukraine-Krieg sei keine politische und moralische Bankrotterklärung. Kein episches Desaster für das rechte Spektrum. Nein, es sei eine antikommunistische Maßnahme gewesen. Ja, eigentlich ein Erfolg, so denken die kranken Deppen. Republicans hätten nichts falsch gemacht. Putin sei halt irgendwie schon als Messias verheizt und nur noch ein Märtyrer, der den Weg bereitet für künftige Staatsfunktionäre. Ja, das heißt, wie ist denn das christliche Leben so in Russland? Also, wie ist das denn für die ganzen misshandelten Frauen mit ihren Alkoholikermännern, ja, geprügelte Frauen, die dann sehr häufig umgebracht werden? Ist das christlich konservativ? Ja, wenn halt die Frauen dann keinen Schutz haben durch die Polizei und so weiter? Ist das das Vorbild für uns? Ja? Und man sieht halt, dass einfach alles, was nicht passt, wird weggeleugnet und da wird einfach stur in eine gewisse Richtung gegangen und wenn halt dann wieder massive Kollateralschäden auftauchen, dann wird das von diesen Leuten hingenommen. Ja, also Jordan Peterson hockt dann weiter irgendwo im klimatisierten Studio mit seiner Designeruhr und seinem Designeranzug rum und macht dann wieder Videos. Ja, ist halt so. Also wenn sie da draußen, meine Damen und Herren, unter die Räder kommen, wenn sie halt eben dann leiden, wenn sie halt irgendwie draufgehen, dann wird das auch so hingenommen werden, genauso wie man jetzt die Opfer in der Ukraine hinnimmt. Zum Schluss droht Peterson mit all den furchtbaren Konsequenzen, falls den Ukrainern weiterhin geholfen wird. Atomkrieg und bla 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 bla. Aber was ist denn sein Lösungsansatz? Den Russen einfach die Ukraine zum Fraß vorwerfen? Wer noch Zweifel daran hat, welch psychopathischen Stuss der schwächliche alte Blender Peterson hier von sich gibt, der muss spätestens bei Minute 43 des Videos erkennen, was Sache ist. Es heißt, we cannot do without the Russians on our side. Und mit our side meint er die guten christlich-konservativen. Er deutet sogar an, dass der Westen Russland bräuchte in der Konfrontation mit dem kommunistischen China. Also noch dümmer, noch mehr auf Achtklässlerniveau geht es nicht. Und Peterson wird dann ganz intensiv mit seiner Stimme und seiner Mimik. Also für jeden aufgeblasenen Blender wie Peterson auf der konservativen Seite gibt es einen aufgeblasenen Blender auf der linken Seite, der auch dann bezahlt wird von Gönnern und Konzernen und angefüttert wird von Thinktanks. Peterson ist der Dealer, der seinen Followern die Droge liefert. Das Versprechen, dass unsere Seite ein für alle Mal gewinnen würde über den Marxismus. Genau dieser Schrott wurde seit Jahrzehnten abgefeiert von den Republicans. In angepasster Form war dies auch der Krieg gegen den islamischen Terror, bei dem Präsident Bush öffentlich über Eingebungen vom lieben Gott sprach. Peterson droht seinem Publikum mit der, Zitat, Hölle. Und wirkt dabei wie ein ekliger Fernseh-Televangelist-Priester, der seine Schäfchen abmelkt. Echte Lösungsansätze bietet er nicht an. Seinen leichtgläubigen Followern bleibt also nichts anderes übrig, als in die korrupten Kirchen zu rennen, die Republican-Mafia zu wählen und den Russenstuss auf Social Media zu verbreiten. Er erblödet sich am Ende auch noch, über Covid-Maßnahmen abzulästern, während er selber zur Risikogruppe gehörte. Während Horden an Konservativen in den USA unnötig verstarben, weil sie auf Schwafler gehört hatten, und während in Russland harte Corona-Maßnahmen galten und Aktivismus gegen die Maßnahmen streng verboten ist. Aber was schert schon die Realität, wenn man den Followern da draußen erzählen kann, was sie hören wollen? Peterson beklagt, dass westliche Politiker schon lange nicht mehr ganz nahe mit Putin gesprochen haben, im selben Raum und die gleiche Luft atmen. Nun, liegt das vielleicht weniger an ideologischen Hürden, sondern daran, dass Putin selber auf Abstand geht, Keime vermeidet, einen Tremor hat, möglicherweise Krebs, Parkinsons? Was ist denn, wenn die Supermächte ohnehin heimlich ein Kartell formen und auch die ganzen Ideologien kontrollieren? Dann bleiben wir Menschen in unserer Situation gefangen, während sich Peterson die nächste teure Uhr fürs Handgelenk und den nächsten maßgeschneiderten Anzug kauft. Putin, so Peterson, wird in 10 Jahren ohnehin weg sein, aber das russische Imperium bleibt. Soll heißen, die dummen Dullis da draußen sollen nach dem beispiellosen Fiasko des Ukraine-Kriegs einfach weiter den Hoffnungs-Cargo-Kult zelebrieren. Ich habe jahrelang gezeigt, wie halt DARPA, die Technologieabteilung des US-Militärs, forensisch, ja, digital Jagd macht auf Russen-Propagandisten, wie halt dann in der NATO generell, wie dann halt zum Kampf hier geblasen wurde auf Russen-Propagandisten. Dass halt dann große Programme da gestartet wurden, um halt Russen-Propagandisten extra Kosten aufzubürden. Warum fahren diese Republicans also so zweigleisig und promoten einerseits Russenstuss und bekämpfen gleichzeitig Russenstuss? Nun, gibt es viele, viele Benefits für das Establishment. Man hält die Leute beschäftigt. Ja. Und vergessen wir nicht, das, was Jordan Peterson hier fordert, diese Apologetik da, Russland hier entgegenkommen, lassen wir den Russen noch irgendwie die Ukraine und so. Dieses ganze Gestusse von Peterson ist exakt das, was wir auch sehen hier in der deutschen Politik von den Linken. Die SPD mit den Pipelines und ja, noch Leute von der Partei Die Linke und so, die halt dann einfach die NATO ablästern oder halt einfach generell hier den Russen entgegenkommen. Also, wer ist blöd genug zu glauben, dass das, was Peterson hier halt promotet, dass das jetzt irgendwie konsequent konservative Politik sei? Ich meine, wir haben es de facto zu tun mit dem KGB als Führungsstruktur in Russland. Dass die jetzt halt nicht den klassischen Marxismus, Leninismus hier zelebrieren in Russland, das ist dem KGB da drüben auch wurscht, weil der Marxismus, Leninismus war ja eigentlich nichts anderes in den real existierenden sozialistischen Staaten, nichts anderes als Überbesteuerung und Überregulierung. Und was haben wir gesehen unter den Republicans in Amerika immer wieder und wieder? Überbesteuerung und Überregulierung. Aber hey, Dröhnen Sie sich voll mit Peterson und Daily Wire, wählen Sie Ted Cruz und wählen Sie Ron DeSantis, dann wird alles toll. Und bevor jetzt irgendwie wieder jemand anfängt mit dem Vorwurf von Spaltung oder sowas, ja. Also ich meine, gerade in der schwammig definierten alternativen Sphäre stellt sich noch nicht einmal wirklich die Frage nach Spaltungen. Dazu fehlt es nämlich seit jeher an klaren Definitionen und Strukturen und Standards. Genauso könnte man darüber diskutieren, was die Folgen sind, wenn sich ein voller Mülleimer spaltet oder ein Kubikmeter heiße Luft. So wie die meisten Leute nicht einmal zu zweit oder zu dritt ein IKEA-Regal zusammenschrauben können, ohne sich zu streiten, so sieht es aus mit halt diesen Szenen da draußen. Entweder man ist im Sektenmodus und läuft blind einem Führer hinterher oder alles ist völlig zersplittert und zerkracht. Die Leute achten doch gar nicht wirklich auf Logik da draußen. Die achten doch gar nicht wirklich auf Bildung und Fakten und diese wirklichen Zusammenhänge. Sondern es geht im Kern immer nur darum, okay, wer ist jetzt der Anführer? Wem laufe ich hinterher? Ja, oh, was ist jetzt die vorgefertigte Rebellenbewegung, wo ich mich anschließen kann? Ah, okay, das ist sie. Okay, dann bin ich jetzt hier Feuer und Flamme dafür. Ja, und je mehr Feuer und Flamme ich bin und je mehr andere da teilnehmen, umso besser ist die belebende und beruhigende Wirkung auf mich. Erinnert sich noch jemand an den Film Fight Club, wo die Hauptfigur halt bindungsgestört ist und alleine lebt und vereinsamt ist? Naja, weil der Vater halt irgendwie alle paar Jahre eine neue Familie irgendwo gegründet hat und die letzte im Stich lässt. Ja, also typischer moderner Mann, bindungsgestört, vereinsamt. Und versucht dann halt die Leere in seinem Leben zu füllen, erstmal mit irgendwie Möbelshopping und halt generell Shopping und denkt, er kann dann sich hier die perfekte Existenz zusammen shoppen. Und dann fühlt er sich dann irgendwie erfüllt. Er will Tabletten vom Arzt, er versucht es halt mit diesen komischen Selbsthilfegruppen und tut so, als sei er irgendwie ein Krebsopfer oder so. Dann kommt der Fight Club. Also halt so ein Männerbund, wo die sich gegenseitig halt prügeln. Und das gibt ihm dann etwas. Ja, und dann weitet sich Fight Club aus zu einer rebellischen, militanten Bewegung. Und die haben dann auch eine große Vision. Das heißt, sie wollen das kaputt machen, was sie als den Feind betrachten. Also die Konzernwelt und all diese, und die Banken und so. Ja, und dann kochen sie Sprengstoff und machen halt gewisse Anschläge und planen auch den ganz großen Terroranschlag. Und die Vision ist dann, dass man dann durch so eine überwucherte, von Pflanzen überwucherte Großstadt läuft in Lederklamotten und alles ist irgendwie frei und ungebunden. Also das heißt, nachdem die Hauptfigur alle möglichen Dinge ausgetestet hat, um sich besser zu fühlen, probiert er halt den radikalen Aktivismus aus. Und das ist auch ein falscher Weg. Das ist auch wieder nur der gleiche Narzissmus, die gleiche Psychopathie. Der gleiche Stuss, das heißt, du bist dann auch wieder nur in einer Gruppe, wie du vorher halt im Arbeitsplatz warst. Denn diese Gruppe hat diese komischen Regeln und einen Anführer und man folgt Befehlen. Das ist letztendlich dann, also de facto die Message, die der Film da ausstrahlt. Dass dieser ganze Aktivistenkrempel halt eben dann vollkommen für die Tonne war. Und die Hauptfigur am Ende dann halt eben sagt, okay, jetzt sind meine Augen offen. Jetzt übernehme ich endlich mal wirklich Verantwortung. Ja, anstatt halt einfach nur diese Ausflüchte da zu suchen und halt diese komischen Ersatzhandlungen da zu suchen. Auch dieser ganze Corona-Aktivismus, das war ja eigentlich viel größer in den USA und war in den Händen der Republican Mafia. Dieselbe Republican Party mit den illegalen Kriegen in Afghanistan und Irak, mit der Korruption und Trillions of Dollars und der Uranmunition und den ganzen Toten. Ja, und der bizarren Vorgeschichte von 9-11. Diese Republican Party vereinnahmte dann diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Aktivismus. Obwohl natürlich die Republicans auch beteiligt sind an Biosecurity und Biodefense und halt eben dann die Impfstoffe gepusht hatten und so weiter und so fort. Also es gibt immer diese Meta-Ebene, wo man nicht so viel Aufmerksamkeit will, wo halt dann halt so wichtige Operationen gemacht werden. Und dann gibt es so die öffentliche politische Sphäre, wo man den Deppen da draußen irgendwas erzählt. Oh, das ist eine linke Agenda. Nein, das ist eine rechte Agenda. Also die absolute, furchtbare Republican-Mafia leitet er den Anti-Corona-Maßnahmen-Aktivismus. Und hier bei uns hat das halt dann abgefärbt, weil eh nur alles von den Amerikanern abkopiert wird. Wenn nicht gerade von den Russen, die das auch gepusht haben bei uns. Aber bei den Russen gab es scharfe Corona-Maßnahmen und Anti-Maßnahmen-Aktivismus war in Russland streng verboten. De facto real verboten unter Strafe. Ja, also noch mehr Establishment als die Russen und die Republicans geht's ja wohl nicht. Trotzdem wurde das dann hier so abkopiert in Deutschland von Aktivisten, die das große Geld wähnten und die große Revolution. Und das wurde dann hier so vermarktet als rebellisch, als sei das jetzt irgendwie vom Volk aus, als sei das jetzt irgendwie so wie so eine Rebellengruppe aus Star Wars, so die Ragtags, die sich dann auflehnen und so. Nö, das war alles eigentlich in den Händen der US-Republicans. Ja, und dann war das halt hier mal so die komische Trendwelle in Aktivistenkreisen. Und jetzt ist halt dieser Querdenkengründer Ballweg in Haft und die anderen Aktivisten müssen sich jetzt entscheiden, ihn entweder zum heiligen Märtyrer und Guru zu stilisieren oder sich von ihm zu distanzieren, bevor dessen kreative Buchführung vielleicht von der Staatsanwaltschaft öffentlich dokumentiert wird. Also ohne Sektenmechanismen kann man anscheinend in diesem Land niemanden mobilisieren. Und deshalb weiß man auch bei den gefühlt 3000 identischen Corona-Influencern im Netz nie, wer tatsächlich den Stuss glaubt, den derjenige erzählt. Geht es ausschließlich um Geld oder Fame? Oder war das Thema hauptsächlich als Aufhänger übertrieben und benutzt worden, um große Umsturzfantasien zu träumen? Warum vertrauten Menschen überhaupt einem Softwareunternehmer, diversen Musikanten, Esoterikhändlern, Ärzten aus fremden Fachbereichen, Lebenskünstlern, Marketinggeiern und selbsternannten Verschwörungsexperten? Was wissen die schon von Biodefense und den komplexen Operationen der Supermächte? Warum vertraute man einem Donald Trump und weiten Teilen der Republican Party? Warum traute man einem Wladimir Putin? Ja. Also, war es denn so schwer, sich vorab klarzumachen, dass fürs Einsammeln von Spenden eine gründliche Buchführung verlangt wird, so als führe man ein gewöhnliches Unternehmen? Die Spender bekamen für ihre Spendendemos, die nichts anderes waren als Werbeveranstaltungen zum Generieren neuer Spenden. Es war die Gelegenheit schlechthin, mit Transparenz zu punkten und Effizienz, um damit die Regierung vorzuführen. Aber nein, aus groß angekündigten gerichtlichen Klagen ist nichts geworden. Es kamen nur ein paar 10.000 Leute zu den Berliner Großdemos. Millionen Euros sind wirkungslos verpufft. Manche riechen schon den nächsten Trend in Form von Gasengpässen und gesellschaftlichem Aufruhr. Vor allem, wenn halt die Gasengpässe diesen Winter zusammenkommen mit einer neuen Corona-Welle. Vielleicht eskaliert dann auch der globale Konflikt im Herbst und Winter. Wir haben einen zweiten Schauplatz, ja, Nordkorea, Taiwan. Und dann kommen die Stusser wieder und sagen, das ist alles die linke Weltverschwörung. Und hätte man nur Republican gewählt, dann wäre alles gut geworden. So geisteskrank ist das, was wir hier erleben von Aktivisten. Also was wird auch passieren, was wird kommen von den Aktivisten im Herbst? Außer Gelaber, Spenden sammeln und halt Forderungen übernehmen nach mehr Russengas. Haben wir jetzt gesehen, das Kompaktmagazin bekommt ordentlich auf den Deckel. So wie es eigentlich die NATO angekündigt hat. Ja, man wird halt den Russenstossern halt extra Kosten auferlegen. Und das Kompaktmagazin hat ja immer noch keine Tränen übrig für die Ukraine und die Toten der Corona-Pandemie, die leider auf Corona-Aktivismus gehört hatten. Aber dafür umso mehr Tränen für sich selbst. Also Jürgen Elsässer veröffentlichte seine Memoiren in einem Kleinverlag, dessen Name etwas ähnlich klingt wie ein bekannter Großverlag. So flatterte ein sehr aggressives Schreiben in die Redaktion von einer Riesenkanzlei, die den Großverlag vertritt, wegen einer Markenrechtsstreitigkeit. Seltsam ist das schon, aber es war immer nur eine Frage der Zeit, bis das Verhalten der Kompakt Konsequenzen hat. Übrigens, Catherine Belton und HarperCollins bekamen eine Barrage an Klagen von Russen-Oligarchen wegen einem investigativen Buch über das KGB-Netz da drüben. Es gab sicherlich keine Solidarisierung seitens Elsässer. Ähnlich war es Jürgen Roth ergangen, der über Ex-Kanzler Schröder und Gazprom schrieb. Russische Dissidenten landeten gar im Knast oder im Grab. Indem Elsässer alle möglichen Provokationen wagte, die den Deutschen überhaupt nichts nützen, sondern eigentlich nur den Russen, triggerte er womöglich die Geheimdienste der NATO-Länder, die alle möglichen Register ziehen können. Also von verschiedenen Seiten kann dann so viel Druck ausgeübt werden auf Elsässer, bis er nach Afrika geht oder Montenegro oder gleich nach Russland. Es nützte seinen Lesern auch nichts, dass er durch altrechten und neurechten Standard-Content, den man seit Jahrzehnten nachgeschmissen bekommt an allen Ecken und Enden, vorgaukeln wollte, er sei besonders deutschpatriotisch. Sein ganzes Leben lang wartete er schon vergeblich auf den großen Umbruch und auf den Sieg des Ostens. Meine Damen und Herren, es ist doch bekannt, dass das angloamerikanische Establishment unglaublich mächtig ist, sehr viel Geld hat und entsprechend auch sich die schlauesten Köpfe leisten kann für psychologische Kriegsführung. Das heißt, man kann eben dann die Debatten designen, die die Leute führen, man kann eben hier die Bevölkerung unterteilen in diese politischen Standardkategorien und dann die Leute gegeneinander streiten lassen. Das ist nicht sonderlich schwer. Ich meine, für wie viel Geld bekommt man einen Jordan Peterson? Was ist ein überschaubares Gehalt, was der da kassiert bei Daily Wire? Und es gibt halt auch diese ganzen Professoren in den Unis, die halt eben dann auch hier überschaubares Gehalt kassieren. Ja, für ein paar Millionen Dollar kannst du irgendwie so eine Plattform aus dem Boden stampfen oder irgendeine Trendwelle bezahlen. Und die meisten Influencer merken das gar nicht mal so richtig, von was sie da eigentlich Teil sind. Sondern die sprechen halt mit ihren Kontakten aus der konservativen Sphäre und mit diesen ganzen Thinktank-Leuten, ja, und übernehmen dann diese Haltungen. Ja, und kommunizieren dann mit irgendwelchen Republicans über die Midterm-Elections und halt eben dann die nächsten Präsidentschaftswahlen und welche Aufregerthemen man besetzen soll und so weiter. Also einerseits werden Talking Points im Prinzip ausgearbeitet bei den Angloamerikanern von den absolut schlauesten Leuten auf dem Planeten, die absoluten Cracks für psychologische Kriegsführung. Aber das, was die Menschen dann vorgesetzt bekommen, ist halt dann so richtig versimplifiziert und verdummt und sehr, sehr primitiv gehalten. Das ist der Gegensatz, den man hier erkennen kann. Also wie gesagt, dieses Jordan Peterson Video ist eigentlich auf einem Niveau für Achtklässler. Aber das merkt das Publikum in aller Regel nicht. Nach so und so vielen Jahren ist Jordan Peterson dann im Altersheim, ja, und hat so keine Bedeutung mehr. Und seine Think Tank-Freunde sind schon zu alt und halt nicht mehr aktiv. Ja, und Ted Cruz ist dann schon zu alt und Ron DeSantis ist zu alt und Joe Rogan ist zu alt und Alex Jones ist zu alt. Aber dann gibt es einfach neue Gesichter. Und die Republican Party bleibt. Das Pentagon bleibt. Der militärisch-industrielle Komplex bleibt. Die Democrats bleiben. Das Zwei-Parteien-Kartell bleibt. Das ist dann immer noch da. Das Empire. Ja, und während die ganzen Follower, die hoffnungsvollen Aktivisten, die halt damals dann schon mitgemacht hatten und so, die hocken dann auch im Altersheim oder leben in Altersarmut. Und dann gibt's halt dann die jüngere Generation an frischen Aktivisten.